ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Wer heute in der Lewitz südlich von Schwerin aufwächst, der wird groß in einem Landstrich, der geprägt ist von Natur, von weiten Wiesen, von dunklen Wäldern, von adretten Dörfern. Und wer heute in der Lewitz aufwächst, der weiß wahrscheinlich nicht so viel aus der Zeit vor 50 Jahren. Von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, von industriellen Mastbetrieben und von Schriftstellern, die sich aufmachen, hier den Aufbau des Sozialismus auf dem Lande zu beschreiben. Emma Bliemel ist 2004 geboren, ist im Lewitzdorf Banskow aufgewachsen und ihr ist ein Kinderbuch in die Hände gefallen, das sie auf eine Recherchereise geschickt hat. Auf der Suche nach ihrem Dorf, so wie es vor 50 Jahren war. Und wir dürfen dabei sein. Ich bin Thomas Niedler.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Das ist Banskow, mein Dorf. Hier bin ich aufgewachsen. Meine Familie lebt hier, meine Eltern, Großeltern, Onkel, Cousins.
Die Kanne weißt du, wo die ist. Und die Tassen müssen von oben runter. Und die habe ich zwar gestern erst gerade hingehängt, aber ja, muss ich aber ordnungshalber einmal auswischen.
Das ist meine Oma. In der Küche, in ihrem kleinen Häuschen am Kanal. Ich bin Emma, bin 20 Jahre alt und bei meinen Großeltern habe ich ein Kinderbuch gefunden. Plate Kartl Banskow Sumirade von Erich Köhler. Das Buch ist so ziemlich genau vor 50 Jahren erschienen und spielt genau hier, in Banskow. Darin sucht Roswitha, ein Kind im Vorschulalter, eine Stecknadel, die sie verloren hat.
Großvater? Wie ist das, wenn man eine Stecknadel verliert? Großvater steht wie vom Blitz getroffen da. Denn leid sie dort, wo sie hinfallen ist. Und wenn sie nun ins Heu gefallen ist? Nur den leid sie doch wenigstens weig. Wenn aber die Kuh sie frisst, denn möt dem Melker biet Melken Obacht gäben, dat heiß ich nicht in der Hand stecken deit.
Auf der Suche nach der Stecknadel helfen Roswitha die Schwalben. Sie zwitschern den Namen der Gegend hier, der auch der Titel des Buches ist. Plate Kartl Banskow Sumirade. Eine Zusammensetzung aus den Namen der Dörfer hier in der Lewitz.
Wir Schwalben mögen am liebsten Laute, die quietschen, rietschen, zischen, rätschen, quarren, knarren, schnarren und sperren, wie landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft oder Abschnittsbevollmächtigter. Und wie heißt dieses Wort, das ihr nicht aussprechen könnt, so viel wie Plate Kartl Banskow Sumirade? Aber das sollst du ja erraten.
In meinem Banskow gab es zwar auch Schwalben, aber keine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft mehr. Und auch keinen Abschnittsbevollmächtigten. Und vieles bei Roswithas Suche nach der Stecknadel ist mir fremd. Ein Lehrlingswohnheim gibt's nicht mehr. Jugendbrigaden auch nicht. Und die Mühle, die ist anders als im Buch heute keine Ruine mehr. Ich will wissen, wie sah mein Dorf vor 50 Jahren aus?
Lewitz. Das ist der Name für eine zauberhafte Landschaft.
Im volkseigenen Betrieb Kim Banskow, Bezirk Schwerin. 76 Millionen Frischeier werden in diesem Jahr in seinen Anlagen produziert, sortiert und verpackt.
Das ist Ihre LBG in Banskow.
Eine Jungrinderanlage von 18.000 Tieren unter einem Dach.
Und ich muss sagen, die ganze LBG hat eine hervorragende Arbeit gemacht.
Da haben wir noch in Schwerin gelebt und sind jede freie Minute hier nach Banskow arbeiten gefahren und um das Grundstück, um das Haus, um Reparaturarbeiten vorzubereiten für das Strohdachhaus.
Wenn meine Großeltern aus den 70er Jahren erzählen, dann sind das Geschichten von viel Arbeit. Rätschneiden im Winter für das Strohdachhaus, Heumachen im Sommer, Tabakanbau, um die Haushaltskasse aufzubessern, Wasserleitungen legen, Geschichten vom Garten, der bis auf den letzten Fleck bewirtschaftet wurde. Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, im Stall Schweine und Hühner, alles neben dem Beruf.
Ich habe einen langen Weg gemacht. Ja, ich habe dann sozusagen über die betrieblichen Ausbildungsmöglichkeiten habe ich dann meinen Facharbeiter gemacht, Landmaschinen, Traktoren, Schlosser. Dann war ich Abendschule und dann ging das los mit Meister für Maschinenbau. Da habe ich 3 Jahre im Abendstudium gemacht, 4-mal in der Woche abends. Und dann kam nochmal der Aufruf, wollt ihr nicht noch in Wismar euren Ingenieur machen?
Beide haben ihr ganzes Berufsleben lang gelernt. Mein Opa hat sich vom Traktoristen über ein Meisterstudium bis zum Ingenieur hochgearbeitet. Meine Oma war Sekretärin. Später hat sie die ersten Computer der DDR bedient. Gewohnt haben die beiden mit zwei Kindern, meiner Mutter und meinem Onkel in Schwerin. Doch jede freie Minute waren sie hier in Bansko.
Nur mit der Familie, hier in der Wirtschaft, die Tabakstrocken. Also wir mussten auch mit der individuellen Bauernwirtschaft, die vorhanden war, da mussten wir auch immer unseren Beitrag leisten.
Individuelle Bauernwirtschaft, individuelle Kuh, das höre ich öfter. Das war offenbar wichtig damals. Nebenbei, so erzählen Oma und Opa, durften die Leute etwas dazu verdienen. Eben mit Tabak, Gemüse oder den Tieren, die sie schlachtreif gefüttert haben im Stall. Das war die individuelle Bauernwirtschaft. Normal war aber, dass jeder im Dorf angestellt war. Die meisten bei der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, der LPG.
Die Lehrlinge tun vor Roswitha wie richtige Melker. Ein Mädchen wäscht den Kühen die Euter, ein anderes Mädchen melkt die Tiere an und stimmt sie damit zur Milchabgabe ein. Jede eingestimmte Kuh bekommt einen Klaps auf die Keule. Sie trottet zum Melkstand und steht an, bis ein Platz für sie frei wird.
Im Buch ist die LPG wichtig. Fast alles um die kleine Roswitha hat mit der LPG zu tun. Und die LPG in der Dörfer wiederum, die haben zusammengearbeitet hier in der Lewitz, in einer Kooperationsgemeinschaft. Komische Themen für ein Kinderbuch, finde ich.
Die Personen, die da alle drin sind in dem Buch, die gibt es wirklich. Die haben bloß ein bisschen andere Namen. Aber die gibt es wirklich. Unser Solvik Leo gibt es, unseren ABV gibt es.
Auf der Suche nach ihrer Stecknadel jedenfalls trifft das kleine Mädchen Roswitha dann die LPG-Vorsitzende Roswitha. Eine starke, kluge, immer beschäftigte Frau. Und Oma und Opa erzählen mir, dass die LPG-Vorsitzende im Buch ein Vorbild hat. Eine Frau, die für ihre Arbeit hohe Auszeichnungen bekommen hat in den 70ern und dann noch einmal lange nach der Wende, als sie dann Bürgermeisterin war. In Bansko. Sie heißt aber nicht Roswitha, sondern Solveig und wohnt nur 5 Minuten von meinen Großeltern entfernt. Einmal über die Brücke, über den Kanal und dann gleich rechts. Meine Suche nach der Stecknadel hat begonnen.
Unsere Heimat ist Plate Bansko-Sumirade. Hier sind wir geboren, hier ziehen wir unsere Jungen groß. Hier verbringen wir den Frühling, den Sommer und den goldenen Herbst.
Schwalben fangen sich noch immer Mücken aus der Luft über dem Kanal. So wie im Buch Platekartel Bansko-Sumirade. Das Buch mit der LPG-Vorsitzenden Roswitha, die dem kleinen Mädchen Roswitha hilft, eine Stecknadel zu finden. Und die Frau Roswitha, das ist Solveig Leo, sagt meine Oma. Solveig Leo kennt jeder in Bansko. Für mich als Kind war sie immer die Bürgermeisterin. Als ich sie besuche in ihrem Flachdachhaus, gebaut in den 70ern, fängt es gerade an zu regnen. Die Luft riecht feucht und die Schwalben fliegen tief. Im Wohnzimmer steht ein altes Klavier.
Das hier ist noch von Helga.
Von Helga.
Pflaumenkuchen und deine Dose zurück.
Ach Gott, ihre Dose.
Ja, von Helga. Nee, kannst ruhig bei dir bleiben.
Okay.
Alles gut.
Solveig Leo kam 1964 mit einer Freundin aus Thüringen nach Mecklenburg, um in der Landwirtschaft zu arbeiten, erzählt sie mir. Da war sie gerade 21. Oma sagt, das hat ziemlich Eindruck gemacht damals im Dorf. Zwei junge Frauen aus dem fernen Thüringen in Bansko. Ich finde den Mut der beiden Frauen bewundernswert. So ein Umzug, hunderte Kilometer ins Unbekannte.
Ja, so ist das gekommen. Wir sind dann hochgefahren, haben uns Bansko angeguckt und das war so ein Bilderbuchtag, als wir im August hier ankamen. Wunderschönes Wetter, der Kanal, das Wasser, die Wiesen. Ja, hier gehen wir her.
In die Landwirtschaft wollte Solveig Leo schon als Jugendliche. Ausbildung, Studium, nun die Lewitz, nun Bansko. Mit gerade einmal 24 Jahren wurde sie dann hier zur jüngsten LPG-Vorsitzenden der DDR. Hier in meiner Heimat. In meinem Kinderbuch legt ihr der Schriftsteller Erich Köhler diese Worte in den Mund.
Die Leitung einer Produktionsgenossenschaft sieht ganz anders aus, als ich mir es vorgestellt hatte. Von Acker, Wald und Wiese, von der natürlichen Produktion bin ich weit entfernt. Das tun die Feldbrigaden und Spezialisten mit ihren Maschinensystemen. Mir bleiben nur die Besprechungen, Sitzungen, Konferenzen, die Tabellen und Zahlen. Statt Blumen sehe ich Heu, statt Heu Planziffern, welche die sogenannte tierische Erzeugung bedeuten.
In den 70ern standen hier 30.000 Rinder auf 10.000 Hektar Wiesen und Weiden. Die Lewitz war Rinder auf Zuchtgebiet. So hieß das damals. Was für eine Verantwortung. Die LPG war eigentlich das Wichtigste im Dorf, erzählt Solveig Leo. Hier hatten die Leute Arbeit. Geregelt im Sommer wie im Winter mit Urlaub und Lohn. Die LPG hat die ersten richtigen Straßen angelegt, hat Kulturveranstaltungen organisiert und die Kinderkrippe in Bansko gebaut.
Es war ein gemeinsames Wirtschaften. Es war für die Frauen in erster Linie eine Erleichterung, denn die Frau hat in der privaten Landwirtschaft den größten Teil der schweren Arbeit gehabt. Also ich habe ja auch mit vielen Bauern engen Kontakt gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer mal gesagt hat, so ein Mist, dass die LPG gekommen ist. Im Gegenteil.
Der Vorsitzende unseres Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Genosse Walter Ulbricht, ladet ein und verleiht ihn auf Empfehlung des Ministerrates in Anerkennung hervorragender Verdienste den Ehrentitel Held der Arbeit. Und dazu sind Sie eingeladen am 4. Oktober.
Später sehe ich Solveig Leo noch einmal ganz anders. Im Archiv des DDR-Fernsehens finde ich einen Beitrag, in dem sie ausgezeichnet wird als Held der Arbeit. Was mir auffällt, in diesem Fernsehbeitrag reden nur die Männer um Solveig Leo herum. Sie wird zwar geehrt, bleibt dabei allerdings stumm. Zumindest im Fernsehen. Als ich sie darauf anspreche, sagt sie augenzwinkernd, dass die Männer ja vielleicht damals kluge Sachen gesagt haben. Und außerdem, sie sei immer gut im Zuhören gewesen.
Dieser Applaus, Frau Leo, Genossin Leo, war der erste Glückwunsch. Wir schließen uns an und freuen uns und bleiben Sie nun in Berlin, um diese höchste Auszeichnung in Empfang zu nehmen.
Im Film zu sehen ist auch ein Gruß der Banskoer an ihre LPG-Vorsitzende. Die Kühe auf der Weide tragen Halskrausen. Auf einer steht, Mu, uns geht's gut.
Da auf dem Fernsehgerät ist der Film zu sehen.
Uns geht's gut. So ist es auch in der Erinnerung meiner Gastgeberin heute.
Das ist ihre LPG in Bansko.
Liebe Solveig, du bist sicher erstaunt, mich hier im Bild zu sehen. Aber ich wollte dir nur sagen, dass hier
das ist gut. Und Schumann, die kennen Sie, ne?
Es gab die Betriebsküche. Also die Genossenschaftsbauern konnten Mittag essen, mussten nicht, aber konnten. Und wir hatten ja die Möglichkeit, wir haben, wenn Fleisch gebraucht wurde, wurde ein Schwein geschlachtet oder ein Kalb geschlachtet oder ein paar Hühner geschlachtet. Eier waren auch immer da, wir hatten ja damals alles.
Bei der Bundeszentrale für politische Bildung lese ich, dass die 70er Jahre tatsächlich eine Zeit des Aufbruchs waren in der DDR. Staatschef Walter Ulbricht wurde von Erich Honecker abgelöst. Es gab mehr Wohnungen, es gab mehr zu kaufen. Das Durchschnittseinkommen war höher als zuvor. Solveig Leo ist übrigens nicht nur von der DDR mit einer der höchsten Auszeichnungen geehrt worden. Sie war von 1992 an Bürgermeisterin in Bansko. 17 Jahre lang. Und für ihre Arbeit bekam sie das Bundesverdienstkreuz. Aus dem Gespräch mit meinen Großeltern habe ich noch etwas im Ohr, zu dem ich noch mehr erfahren möchte. Dabei geht es um die ersten Jahre der LPG und darum, was eigentlich mit den Bauern passiert, die nicht mitmachen wollten in der Genossenschaft.
Jeder, der dann jetzt nicht eingetreten war in die LPG, der wurde auch öffentlich benannt. Dann wurden die anderen genannt, die alle schon drin waren. Und es war dann so, dass man also selber gedemütigt war, muss ich mal so sagen, dass man eben nicht mehr dazugehörte. Ne?
In meinem Kinderbuch finde ich nur tüchtige Melker, einen klugen Polizisten, tatkräftige Leute, die mit Freude den Sozialismus voranbringen. Aber auch aus dem Geschichtsunterricht weiß ich, das ist nur eine Seite der Medaille. Deshalb bin ich in das Stasi-Unterlagenarchiv gefahren, in die Nähe von Rostock, um jemanden zu treffen, der zur Geschichte der Landwirtschaft in der DDR geforscht hat.
In der Melkkoppel werkt der Lehrmeister mit den Lehrlingen. Tierzüchter müssen vor allem früh aufstehen lernen. Dafür verstehen die Melker die Sprache der Tiere.
So steht es im Kinderbuch mit dem schönen Namen Plate Kartl Bansko Sumirade. Bei meinen Großeltern habe ich es gefunden. Und es spielt in Bansko, meinem Heimatdorf. Melker verstehen die Sprache der Tiere. Romantisch, denke ich zuerst. Und dann sehe ich die großen Melkanlagen vor mir, wie sie heute in den Ställen stehen. Wie Roswitha, die Heldin des Buches, ihre Stecknadel sucht, suche ich nach Menschen, die mir erzählen können, wie Bansko vor 50 Jahren, als das Kinderbuch erschienen ist, wohl ausgesehen hat. Was ich schon erfahren habe, In Bansko war die Landwirtschaft schon immer extrem wichtig und hat das Dorf maßgeblich beeinflusst. Bis heute tuckern in der Erntezeit die Trecker mit ihren Anhängern durch die Straßen, riecht es nach Gülle, zieht auch mal eine Schafsherde durch das Dorf. So kenne ich das und es gehört zu meinem Gefühl von Zuhause dazu. Und doch muss es anders gewesen sein vor 50 Jahren, als die LPG hier Clara Zetkin hieß und in meinem Kinderbuch die Vorsitzende sagt:
Ausgerechnet heute kamen Fachleute aus dem Forschungsinstitut, wo unsere neuen Kartoffelsorten gezüchtet werden. Wir brauchen doch Kartoffeln, die auf unseren Böden gut gedeihen. Die Pflanzen sollen widerstandsfähig gegen Krankheiten sein und sich mit unseren Maschinensystemen gut roden lassen. Und zu allem sollen sie auch noch recht gut schmecken. Dazu müssen wir mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten.
Ich muss an die Kartoffelmaus denken. Lange das inoffizielle Wappentier von Bansko. Aus Feldsteinen gebaut steht sie heute am Platz an der Kirche. Mit meinem Buch unter dem Arm treffe ich Dr. Michael Heinz. Der ist Historiker beim Stasi-Unterlagenarchiv in Rostock. Als Wissenschaftler hat er nochmal einen anderen Blick auf die Landwirtschaft in der DDR und die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften.
Die Idee dabei war, dass die bis dahin einzeln wirtschaftenden Bauern zusammengenommen wurden und dann eine Kollektivwirtschaft betreiben sollten. Das Ganze war nicht immer freiwillig. Das äußerte sich dann insbesondere, als man die Kollektivierung, also die Bildung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 1960 im sogenannten sozialistischen Frühling zwangsweise abgeschlossen hat.
Als mein Kinderbuch erscheint, gibt es also schon längst keine Bauern mehr, die ihre eigenen Felder bestellen. Und in der Zeit davor hatten diejenigen, die nicht mitmachen wollten, kein leichtes Leben. Das hat auch mein Opa erzählt.
Man hatte ja dann hier im Dorf die bäuerliche Handelsgesellschaft, wo dann Dünger und all diese Dinge verkauft wurden. Da kam man dann nicht mehr ran als Privatperson.
Andere wurden an den Pranger gestellt, hat Opa erklärt. Nach dem Motto, schaut mal, die hier sind fortschrittlich. Die sind in die LPG eingetreten. Und die anderen da, die wollen den Fortschritt nicht. Und aus den 50er Jahren erzählt Michael Heinz, der Historiker.
1952, 1953 hat die SED die Kollektivierung politisch stark forciert. Das heißt, man hat sehr viel Druck ausgeübt auf die Einzelbauern, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zu bilden, insbesondere auf die Altbauern, die vielfach nicht bestrebt waren, ihre gut laufenden Wirtschaften aufzugeben.
Nach all dem frage ich mich, wie gut ein System sein kann, wenn diejenigen, die nicht mitmachen wollen, so drangsaliert werden. In meinem Kinderbuch ist davon keine Rede. Von den Alten im Dorf schreibt Erich Köhler:
Sie nahmen an der neuesten Entwicklung ihrer Heimat großen Anteil. Jeder Baum hat für sie Bedeutung. Die alten Menschen sind wie ihre Häuser. Diese einstöckigen, hochgiebeligen, breitbrüstigen, rohrgedeckten niederdeutschen Langhäuser. Diese Alten prüfen und wägen alles genau ab. An allen Beschlüssen, die das Dorf angehen, sind sie beteiligt. Nichts kann ohne ihr Urteil geschehen. Diese lassen eine verlorene Stecknadel bestimmt nicht achtlos liegen.
Gemeinsam mit Michael Heinz, dem Historiker, blättere ich durchs Buch und er sagt, dass die Gegend hier schon außergewöhnlich war. Mit ihr Bansko, mein Heimatdorf.
Also die Lewitz war natürlich ein besonderes Gebiet hier im Norden der DDR und insbesondere im Bezirk Schwerin, weil sie dann hauptsächlich ab den 1970er Jahren dazu da sein sollte, Futterproduktion zu leisten für industrielle Tierhaltungsanlagen, die man dann auch in der Region errichtet hat. Es gab ein Kombinat industrielle Mast auch in Bansko.
Im volkseigenen Betrieb Kim Bansko, Bezirk Schwerin.
Dieses Kombinat industrielle Mast finde ich auch in einem Ausschnitt des DDR-Fernsehens wieder. Da besucht ein Politiker die Frauen in der Verpackungsabteilung. Im Bild? Zufriedene Arbeiterinnen und strahlend weiße Eier. Dabei waren in Mastbetrieben wie dem in Bansko bis zu 1 Million Tiere in Käfigen auf engem Raum eingesperrt.
76 Millionen Frischeier werden in diesem Jahr in seinen Anlagen produziert, sortiert und verpackt.
Und dann hatten wir früher keine eigene Küche die ersten Jahre. Wir haben eine eigene Küche, wir haben eine sehr gute Kantine. Also kann man nicht sagen, ist ausgezeichnet.
Seid ihr zufrieden?
Sehr gut.
Mit Kartoffeln, Rindern und Geflügel jedenfalls haben die LPG und andere Großbetriebe ordentlich Geld in die Region geholt. So viel, dass die Genossenschaft sogar die Mühle wieder aufbauen konnte. 2 Millionen Mark soll das gekostet haben, erzählen sich die Leute im Dorf. Dafür war die Mühle dann aber auch ein Vorzeigerestaurant. Das DDR-Fernsehen hat hier sogar eine Talkshow mit viel Musik aufgezeichnet. Meine Familie hat hier mehr als einmal gefeiert. Die Jugendweihe meines Onkels zum Beispiel, mit plattdeutschem Kulturprogramm. Davon schwärmt meine Oma heute noch. Im Buch ist die Mühle noch eine Ruine. Und doch ein ganz wichtiger Ort für die Geschichte. Aber woher wusste Erich Köhler so viel von den Leuten in der Gegend hier? Ich erfahre von einem Literaturwissenschaftler in Neubrandenburg. Wir verabreden uns.
Wenn ich Vorsitzende bin, dann wird alles so sein wie jetzt, verkündet das Mädchen. Nur diese alte Mühle lasse ich besser herrichten. Oben kommt ein viel größeres Fernglas hin. Jedes Kind muss eine Nacht allein im Ledersessel davor zubringen, damit es eine Ahnung davon bekommt, wie groß die Welt ist.
Während meiner Stecknadelsuche habe ich nun viel erfahren zur Dorfgeschichte, LPG, dem Leben im Dorf zu DDR-Zeiten. Meine Großeltern haben mit mir ihre Erinnerungen geteilt, so wie die damalige LPG-Vorsitzende Solveig Leo. Und um das Ganze einzuordnen, hat mir Dr. Michael Heinz als Historiker von seiner Sicht auf die Zeit erzählt. Doch über einen weiß ich immer noch wenig. Über den, der diese Reise überhaupt erst angestoßen hat mit seinem Buch. Den Schriftsteller Erich Köhler. Solveig Leo erzählte mir, dass sie sich noch an ihn und seine Zeit im Dorf erinnern kann.
Wir haben da keinen großen Dings draus gemacht. Er war eben hier, hat sich bewegt, hat sich alles angeguckt, hat auch mal, glaube ich, mit angefasst, wenn Not am Mann war. Ja, er war so einer von uns. Also ist nicht weiter, dass man sagt, ist ein Schriftsteller, der muss nur gesondert behandelt werden und so. Das war es gar nicht. Er kam ja vom Dorf, er war irgendwie da hinten, in der Marnitzer Ecke, glaube ich, kam er her.
Ich finde einen Wikipedia-Eintrag und eine etwas altertümlich anmutende Internetseite, die ganz Erich Köhler gewidmet ist. Erich Köhler wird 1928 in Karlsbad geboren, wächst in einer Arbeiterfamilie auf, erlebt den Einmarsch Nazi-Deutschlands in Tschechien. Der Vater wird eingesperrt als politischer Häftling, trägt den roten Winkel an der Häftlingsuniform, das Zeichen für Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter. Nach dem Krieg bricht Erich Köhler einige Ausbildungen ab, wandert herum im Nachkriegsdeutschland und in den Niederlanden, entscheidet sich schließlich 1950 für die DDR, arbeitet im Uranbergbau und in der Landwirtschaft, studiert am Literaturinstitut Johannes Erbecher. Bis 1990 ist er mal angestellt, etwa bei der LPG hier im nahen Dorf Marnitz, in einem volkseigenen Gut, aber auch im Kraftwerk Lübbenau im Spreewald. Nur zwischendurch ist er freier Schriftsteller. Nach 1990, so lese ich, gibt es eine größere Diskussion um seine Arbeit als inoffizieller Mitarbeiter für die Staatssicherheit der DDR. Diese Debatte ist jedoch viel zu umfangreich, zu verworren für die Stecknadelsuche nach meinem Dorf, so wie es vor 50 Jahren war. Ich beschließe, mich auf Erich Köhlers Zeit in der DDR zu konzentrieren. Und da lese ich immer wieder vom Bitterfelder Weg. Was das ist, frage ich in Neubrandenburg den Literaturwissenschaftler Professor Carsten Gansel.
Ja, wenn es da also viel Neues gibt, wie sollen dann Autoren darüber Geschichten erzählen können, wenn sie nur zu Hause sitzen? Denn der Puls des Lebens spielt nicht am Schreibtisch, sondern der spielt gegebenenfalls in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, also LPG, oder in einem jetzt im Aufbau befindlichen Betrieb. Da sind Leute, da kommen Konflikte entstehen dort. Und da muss man doch eigentlich mal schauen, was da abgeht.
Ab dem Ende der 1960er Jahre, so erklärt es Carsten Gansel, sollten Künstler in die Betriebe gehen und dort bei der Arbeit die Wirklichkeit kennenlernen. Arbeiter und Bauern wiederum sollten selbst Kunst machen, malen, schreiben. Greif zur Feder, Kumpel, war einer der Sprüche dieser Zeit.
Erich Köhler hat, das muss um 1960 gewesen sein, hat er gesagt, in etwa, ich gehe meinen Weg. Also ich gehe meinen Weg. Und der stimmt zwar im Prinzip, sagt Köhler, mit dem von Bitterfeld überein, aber, sagt Köhler, ich habe ihn mir selbst ausgesucht. Und ich bin, sagt er weiter, meilenweit voraus.
Erich Köhler soll, so schreibt er selbst, auf viel Geld aus dem Verkauf seiner Bücher verzichtet haben. Freiwillig und aus Prinzip. Von 100.000 Mark ist die Rede. Was die Verlage zahlten, ging an die Betriebe, in denen Köhler angestellt war.
Roswitha, Roswitha, Roswitha. Von woher kommt das denn? Das kleine Mädchen schaut sich um. Auf dem neuen, dicken, blau isolierten Stromleitungsdraht, da, wo er in Großvaters Stall mündet, sitzt eine Schwalbe. »Ach, du bist das! Wie kommt es, dass du mich kennst? Wieso kannst du meinen Namen sprechen?«
Der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel hält viel von Erich Köhlers Arbeit, auch weil der Schriftsteller aus seiner Sicht Pionierarbeit geleistet hat, indem er in seinen Texten fantastische Welten auftauchen ließ. Die schwatzenden Schwalben zum Beispiel, die meiner Heldin in Bansko den Weg weisen. Oder eine Reise um die Welt in 8 Tagen in einem anderen Buch. Eine besondere Poesie eben. Science-Fiction-Elemente würden wir vielleicht heute dazu sagen.
Köhler war aber in diesem Sinne, an diesem Punkt der DDR-Literatur voraus. Und man konnte dann also, 19 ist jedenfalls nicht gemacht worden, um 80 und später, hat man nur bedingt dann mitgeteilt, dass dieser Köhler ja schon Texte geschrieben hatte, die so ungeheuer innovativ waren, dass sie nicht rauskommen konnten oder nicht rausgekommen sind. Und das verstellt den Blick, glaube ich, auch bis in die Gegenwart, weil danach ist ja nicht mehr viel geforscht worden.
Die Jahre mit Erich Köhler waren die erfülltesten und besten Jahre in meinem Leben.
Während meiner Recherche stoße ich im Internet auf den Kontakt von Petra Köhler, der Witwe von Erich Köhler. Wir telefonieren. Ich spreche mit ihr über ihren Mann und frage sie, was er für ein Mensch war. Von seinem Aufenthalt in Bansko weiß sie nichts. Aber sie erzählt mir von einer intensiven gemeinsamen Zeit und interessanten, bereichernden Gesprächen. Und von seiner Integrität und seinem Moralverständnis.
Als man uns 1982 unser Haus in Alzauche, in dem wir zur Miete wohnten, zum Kauf angeboten haben, lehnte er kategorisch ab. Er sagte, ein sozialistischer Schriftsteller braucht unter sozialistischen Verhältnissen kein Eigentum. Ja, das hat keiner verstanden, ja.
Ich verstehe, dass das Ende der DDR für Erich Köhler besonders schmerzhaft gewesen sein muss. Carsten Gansel sagt, dass die DDR eben auch ein Staat war, in dem auch Leute, denen die Bildung nicht in die Wiege gelegt war, neue Wege einschlagen konnten. Erich Köhler war so einer.
Mit ihm ist das praktiziert worden, was man in der DDR, na, Brechung des Bildungsprivilegs genannt hat. Und das meint ja, das hört sich auch heute wieder plakativ an, aber man sollte sich dann schon die Mühe machen, dahinter zu schauen. Das meint ja nichts anderes, als dass Leute, die früher keine Chance gehabt hätten, in diese Abitur zu machen oder sich zu bilden oder Schriftsteller zu werden, dass die Chance bekommen haben. Erich Köhler war ja auch auf dem Literaturinstitut. Und das hat Köhler natürlich diesem Land, von dem er glaubte, dass es das Richtige war, weil es für Frieden war, weil es gegen Ausbeutung war, jetzt könnten wir alles weitere runterbeten. Daran hat er festgehalten und das war ihm wichtig, auch nach 89 zu sagen. Insofern gibt es bei Köhler keinerlei Distanz zu dem, was DDR war.
Die Kleine, damit ist natürlich Roswitha gemeint, hat inzwischen eine ganz neue, viel größere Welt für sich entdeckt. Sie wandert durch die Wiesen, lauscht den Erläuterungen ihrer großen Freundin und kann all das Neue noch nicht richtig in ihrem Köpfchen unterbringen. Für die Käuzchen lasse ich im Wald kleine Baumhäuschen aufhängen. Die Wiesen werden ganz bunt vor lauter Blumen sein, mit vielen, vielen Hummeln drauf. Und für die Schwalben lasse ich einen neuen, noch größeren Kuhstall bauen, damit sie auch im Winter bei uns bleiben können.
Manchmal denke ich darüber nach, wie ich in dieser Zeit gelebt hätte. Hätte ich mich vom Neuen mitreißen lassen? Wäre begeistert vorne weggelaufen wie Solveig Leo, die LPG-Vorsitzende, und Erich Köhler, der Schriftsteller? Oder wäre ich in einem gewöhnlichen Alltag versackt, zwischen Arbeit, Kindererziehung und Schlange stehen am Konsum? Und wie wird es nun, wenn ich Abschied nehme von meinem Bansko? Doch das ist schon wieder eine neue Geschichte.
Diese Geschichte ist lügenhaft, du vertellen Lüd. Aber wo ist sie doch? Denn mein Großvater, von dem ich sie habe, die sähe immer zu mir. Wo mögt sie doch sein, mein Sohn? Anders kann man sie ja gar nicht vertellen.
Sparsam und klug zu wirtschaften, für die Genossenschaftsbauern heißt das auch an diesem Wochenende. Reichlich geheut wird nie bereut.
Es mag an der wunderbaren Atmosphäre der späten Wintertage gelegen haben, dass uns die Lewitz so still erschien.
Also, wenn mich da nicht alles täuscht, kommt Kundschaft oder kommen Gäste zum Müller der Lewitzmühle von Bansko.
Denn da ist mein Heimat.
Sag mal, ist das viel oder wenig?
Da bin ich da.
Meine Zeitreise, meine kleine Suche nach der Stecknadel in Bansko ist nun fast zu Ende. Mein Kopf ist voll mit Eindrücken aus meiner Heimat, die ich ganz neu kennenlernen, aber auch wiederfinden durfte. In einem Kinderbuch. Mehr als doppelt so alt wie ich. Auf den letzten Schritten meiner Recherche löst sich noch ein Rätsel. Nachdem so viele Personen aus dem Buch reale Vorbilder haben, der Abschnittsbevollmächtigte, die LPG-Vorsitzende, der Kartoffelprofessor, habe ich auch den Kapitän gefunden. Der schleppt im Buch sein altes Fernrohr in die Mühle, auf das die kleine Roswitha den Lauf der Gestirne erkennen kann. Und tatsächlich gab es in Bansko einen Kapitän. Der steuerte sein Schiff zwischen Bansko und Schwerin auf dem Störkanal. In den 50er Jahren war das. Bei seiner Familie hat Schriftsteller Erich Köhler gelebt, als er für die Recherchen zu seinem Kinderbuch im Dorf war.
Roswitha überlegt. Großvater war einmal Seemann. Er ist viel in der Welt herumgekommen. Was der sagt, stimmt. Aber warum soll eine Schwalbe mir nichts, dir nichts auf Schwäbisch sagen? Das weid ich nicht, mein Kind.
Und nun? Nun frage ich mich, was ist meine Heimat für mich? Hat sich mein Blick auf Bansko verändert? Meine Kindheit. Das sind heiße Sommertage bei meinen Großeltern am Kanal, Stachelbeeren und Pfannkuchen essen, baden gehen und sich dabei die Füße an den Steinen in der Stör schneiden. Das ist Wasser, das duftet nach Fluss und Erde. Kühle Herbstmorgene, wenn über der Lewitz der Nebel steht. Wenn die Luft kalt riecht, wie nach einem Geheimnis. Das ist die Weihnachtszeit, wenn das Dorf winterstill ist und vor Melancholie nur so trieft. Wenn die Kirche gefüllt ist. Wenn sich zu Hause die Kinder auf die Geschenke freuen. Wenn die Küche schon morgens nach gebackener Ente riecht. Wenn ich an zu Hause denke, dann höre ich im Frühjahr Storchen klappern. Bellende Rehböcke, Treckermotoren, Hufgeklapper von Pferden. Die Kirchenglocken, die halb und zur vollen Stunde schlagen. Und um 18 Uhr am Samstag den Sonntag einläuten. Die unaufhörlich klingen, wenn ein Banskoa diese Erde verlässt. Ich höre das Klingen der Brücke, bevor sie sich hebt. Ich sehe die Farben grün und gelb. Blauen Himmel, grauer Herbst, braune Erde, weißer Schnee. Jetzt ziehe ich sehr bald weg. Nicht weit weg, aber in eine andere Landschaft, die hügeliger ist und manchmal nach Meersalz riecht. Das ist aber nicht so schlimm, denn das tue ich mit der Person, die ich am meisten liebe. Und um zu wachsen. Fast alle meiner Freunde gehen für Ausbildung oder Studium erstmal weg aus dem Dorf.
Und denkt euch, in dem besagten Elsternest hat er neben allerlei anderem Flitterkram tatsächlich eine Stecknadel gefunden. Die Vorsitzende fragt, wie willst du denn deine vorbildliche Landschaft einmal nennen? So wie sie bei den Schwalben jetzt schon heißt, erklärt das Mädchen. Plate Kartl Bansko Sumirate.
Ich fühle mich nach meiner Stecknadelsuche melancholisch. Und um ehrlich zu sein, erscheint mir, trotz all der Unterschiede, das Bansko der kleinen Roswitha, das Dorf mit der Mühle unter den Sternen, gar nicht so anders als mein Bansko. Als ob etwas die 50 Jahre überdauert hat. Klaus fell anders west. Über die Lüsch schnackten Likas platt. Die Käken Likas in den blagen Sommerhimmel. Röken Likas den Kanal und hörten Likas die kargen Glock bimmeln. Und die sind wahrscheinlich auch bald trurig west, wenn sie wegtrecken müssen. Ut, Plate Kartl, Bansko Sumirade.
Sie hörten Plate Kartl Bansko Sumirade, die Suche nach dem Dorf Bansko, so wie es vor 50 Jahren war. Mit Emma Bliemel, Helga und Eckhard Junewitz, Solveig Leo, Dr. Michael Heinz, Professor Carsten Gansel. Idee und Redaktion Emma Bliemel und Thomas Nedler. Produktion Katrin Janulik und Thomas Nedler. Gitarre Hagen Schulz-Zacho.
Der Kunstgarten ist eine Sendung von NDR 1 Radio MV und ist zu hören im linearen Radioprogramm immer sonntags um 19 Uhr.
Der Kunstgarten bei NDR 1 Radio MV. ARD.